As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
Hallo und herzlich willkommen zur Kinotheke, dem berauschten Rundumschlag des cineastischen Halbwissens. Heute wieder mit mir am Start sind Jan und Basti. Ich grüße euch.
Schönen guten Tag.
Ciao.
Grüße zurück. Wie will schon wieder los?
Ciao sagt man in Italien noch zur Begrüßung.
Ach so, warum
glaub
in Italien? Ich bin total irritiert.
Wir haben für euch einen absoluten Kracher heute vorbereitet. Und zwar den Mafia-Klassiker von Martin Scorsese, Goodfellas aus dem Jahr 1990. Da freuen wir uns schon sehr drauf.
Auf jeden.
Yes, see.
See, see.
Nachdem wir uns in der vergangenen Episode etwas ausgeruht haben bei unserem Weihnachtsspecial, haben wir nun wirklich das absolute Kontrastprogramm vorbereitet mit dem gewalttätigeren Mafia-Epos aus dem Jahr 1990. Präsentieren wir euch einen der coolsten und besten Filme aller Zeiten. Und wie es sich gehört, starten wir mit der Vorstellung des passenden Getränks zum Film.
Ja, Jakob, da will ich euch natürlich schnell abholen, was wir heute verköstigen während der Filmrezension. Ich habe mir überlegt, was würde denn jetzt perfekt zum Film passen, auch etwas recherchiert. Es gibt einen Cocktail, der heißt Goodfellas. Da habe ich kurz drüber nachgedacht, ob ich den vielleicht kredenzen soll. Das ist im Prinzip ein klassischer Whisky-Cocktail. Da kommt aber wirklich alles rein, also Bourbon und Scotch, also ein Jack Daniels vielleicht und dann irgend so ein Single Malt drauf. Dann kommt noch Cognac hinzu und alles wird ein bisschen aufgegossen mit Limoncello.
Mit Spülwasser, dachte ich.
Achso. Ja, hat sich nicht so lecker angehört irgendwie und dachte ich, komm, das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Deswegen bin ich ein bisschen klassischer rangegangen. Der Name ist Programm. Ich sage mal, in dem Film wird ja auch einiges getrunken. In fast jeder Szene ist Essen oder Trinken mit am Start. Und in einigen Szenen sieht man ja auch die Verkostung von dem klassischen Chianti. Chianti Classico, der steht dann da immer in diesen kleinen Dekantierern und wird gereicht. Wird ja auch viel Schnaps getrunken, also viel kurze. Das wollte ich uns ersparen. Deswegen habe ich mich heute entschieden
Schade.
Für den Chianti Classico. Ja, ein klassischer Wein aus der Toskana. Classico ist das Attribut, was beschreibt, inwieweit die Traube aus einem definierten Anbaugebiet kommen darf. Das liegt zwischen Florenz und Siena. Da muss der Rotwein herstammen und dann darf er sich auch Chianti Classico schimpfen.
Oh, geil.
Ich habe im Weinladen meines Vertrauens einen leckeren Brolio Chianti Classico gekauft. Ich habe keine Ahnung von Wein.
Also ganz kurz, aber, nur Zwischenfrage, das war dann Rewe, oder?
Das sei doch nicht immer so. Den gibt es, glaube ich, nicht bei Rewe.
Ach so.
Ja, ich schau mal, er hat eine schöne Farbe.
Oh ja.
Hängt gut am Gaumen. Ja, lässt sich, glaube ich, jetzt schön wegsüppeln. Also die Empfehlung auch für den Film natürlich, trinkt ordentlich Rotwein. Da kommt ihr euch gleich vor wie ein richtiger Mafiosi.
Ja, mega. Ja, vielen Dank für das, für die hervorragende Getränkeauswahl. Ja, und für alle, die Goodfellas noch nicht gesehen haben. Basti, magst du vielleicht einmal kurz erzählen, worum es in dem Film geht?
Sì, claro. Also Goodfellas. Henry Hill, Ray Liotta, beschließt schon im frühen Kindesalter, dass er eines Tages Gangster werden will. Als Teenager wächst er über kleine Hilfsarbeiten in das Milieu hinein und erwirbt sich die Förderung des örtlichen Paten Paul Cicero, gespielt von Paul Sorvino. Mit 13 Jahren wird er zum Schützling des Nadelstreifenkillers Jimmy Conway, der von Robert De Niro dargestellt wird, und verbringt fortan sein Leben mit den Goodfellas, wie sich die Mitglieder der US-Mafia selbst bezeichnen. Neben Jimmy wird auch Tommy DeVito, der wird von Joe Pesci gespielt, zu seinen Verbündeten. Der Zuschauer lebt aus der Perspektive Henrys, wie sich die Mafiosi gemeinsam ihren Lebensunterhalt mit Schutzgelderpressung, Diebstählen und Auftragsmorden verdienen. Die zweite Perspektive nimmt Henrys Ehefrau Karen, Lorraine Bracco, ein, die zunächst fasziniert von Henrys Mafia-Leben ist, sich aber immer weiter von ihm entfremdet, als er sie mit anderen Frauen betrügt. Als sich die Goodfellas in das lukrative Geschäft des Drogenhandels verwickeln lassen und Tommy den Mafioso Billy Betts ermordet, wächst Henry das Leben als Mafiosi zusehends über den Kopf. Es zeigt sich, dass der Freund immer zugleich der ärgste Feind ist, im Vertrauen das Misstrauen lauert und die jede freundschaftliche Geste die Drohung der Gewalt enthält. Tommy wird von der Mafia schließlich als späte Rache für den Mord an Billy Betts hingerichtet. Jimmy, der paranoide Züge entwickelt, bringt die Beteiligten seines letzten großen Coups nacheinander um. Henry wird wegen seiner Drogengeschäfte festgenommen. Er stellt sich als Kronzeuge zur Verfügung, sagt gegen seine Goodfellas aus und bekommt im Zeugenschutzprogramm eine neue Identität.
So ein geiler Film, ey. Gestern erst geguckt. Ah. Ja, Goodfellas aus dem Jahr 1990 ist der 14. Film von Martin Scorsese, der, oder Scorsese, wie er eigentlich genannt werden möchte.
Scorsese.
Der hatte sich zuvor mit Filmen wie Wie ein wilder Stier oder Taxi Driver bereits einen absoluten Kultstatus als Regisseur gesichert. Der Film gilt als Antwort Scorsese auf die Der Pate-Trilogie von Francis Ford Coppola. Mit dem Film wurde er auch später immer wieder verglichen, vielleicht etwas zu Unrecht, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Die Story des Films basiert auf dem Roman Wise Guy von Nicholas Bileggi, der auch zusammen mit Scorsese das Drehbuch zu Goodfellas verfasste. Dieser Roman beruht wiederum auf wahren Ereignissen und Personen, auch wenn die Namen teilweise geändert wurden. Daher waren immer Berater am Set, die Protagonisten persönlich kannten. Anfänglich gab es Schwierigkeiten mit der Produktionsfirma Warner Brothers, die sich aufgrund der zahlreichen grafischen Gewaltszenen um die Vermarktung des Films Sorgen machte. Auf Scorseses Wirken hin wurde der Film aber schließlich in der ungeschnittenen Fassung ins Kino gebracht. Trotz des strengen R-Ratings der US-Behörden spielte der Film rund 46 Millionen an der Kinokasse ein, bei einem Budget von rund 25 Millionen. Scorsese durfte sich zudem über 6 Oscar-Nominierungen freuen. Von denen gewann Joe Pesci seinen Academy Award als bester Nebendarsteller. Ja, völlig zu Recht für ihn, der Oscar.
Ja.
Ja. Kann man. Ich steige jetzt einfach offen in die Diskussion ein, falls das jetzt
so bestätigen. Der 46 Millionen Euro Einspielergebnis bei US-Dollar 25 Millionen. Ja. Achso, US-Dollar. Ja, bei 25 Millionen ist natürlich auch nicht so viel, ne?
Ja, aber du darfst halt nicht vergessen, da durften halt Familien nicht rein. Und das ist halt dann immer der Kick-Off.
Also naja, das war ja auch nur in den USA. Dazu kommt ja das Einspielergebnis auf der Welt, das weltweite Einspielergebnis dann noch.
Also. Das hätte ich ja gerne mal jetzt gewusst. Hast du dich nicht gut vorbereitet?
Ich sag immer nur das heimische Einspielergebnis.
Ach so, okay. Dann habe ich das immer missverstanden. Ich dachte immer, das wäre das Gesamte. Naja, ich lerne auch immer noch dazu. Nee, ein überragender Film. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich gefreut, dass wir den auf der Liste haben. Persönlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ein Film, der immer Spaß macht zu schauen, egal wann der auch mal nachts im Fernsehen noch läuft. Ich bleibe immer hängen und muss ihn bis zu Ende gucken. Also nimmt mich jedes Mal mit und bleibt auch immer wieder voll drin im Film, auch wenn man in der Mitte reinspringt. Was ja auch nicht verwunderlich ist, weil, ich sag mal, der zieht sich ja über mehrere Dekaden, so heißt der Film ja auch schon, 30 Jahre in der Mafia. Und es ist auch wirklich überhaupt nicht schlimm, wenn man erst zur Mitte des Films reinspringt, weil einfach alles cool ist. Und ich finde auch, unabhängig von seiner Länge, ein Film, der wirklich mit Tempo nach vorne marschiert.
Alter Schwede, also, und wie, ey. Also da vergehen wirklich die 3 Stunden wie im Flug. Im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel The Irishman, der auch super ist, aber der gefühlt irgendwie 1 Stunde sich zu lang anfühlt. Dagegen ist wirklich Goodfellas, also die Zeit vergeht wie im Flug. Der Film ist so dermaßen unterhaltsam. Da stimmt einfach jedes Detail. Der Film macht einfach nur Spaß.
Ja, und am Anfang sieht man auch gleich, dass der mit Tempo nach vorne marschiert im Intro. Fliegt ja auch diese Schrift immer so ein mit diesem Bremsgeräusch und fliegt dann wieder weiter. Also das ist ja schon so ein Vorbote, auf was man sich jetzt gefasst machen muss, wenn man in den Film reinstartet. Und auch gerade die erste Szene ist ja extrem verheißungsvoll. Und dadurch, dass ja quasi Elemente inhaltlich aus der Mitte nach vorne gezogen werden, wird man halt sofort ins Geschehen reingeworfen und es geht gleich los. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Der lässt auch nicht nach. Also es gibt gefühlt keine Länge oder keine Szene, wo ich sage, die hätte ich mir jetzt im Nachgang vielleicht beim Schnitt noch gewünscht, dass sie rausgeschnitten wird. Also vom Anfang bis zum Ende extrem
kurzweilig.
Gutes ja, Tempo.
Absolut, ey. Ich sag immer, ey, neuerdings. Ist in meinen Sprachgebrauch eingeflossen.
Ey, ey, yo, ey, oh, oh, ey. Aber das absolut hast du trotzdem
das, noch, ne? Das habe ich mir bewahrt, ja.
Du hast es ergänzt, weiterentwickelt.
Absolut, quasi. Ey.
Das ist sehr gut. Die Kanadier sagen ja mal,
Absolut,
Beenden quasi jeden zweiten Satz mit,
Oh, hey there, you having some car troubles, eh?
Okay.
So eine kanadische Eigenart.
Mit was wäre das im deutschen Sprachgebrauch vergleichbar?
Vielleicht ne oder sowas?
Ah, so wie, ja, wie der Aussie sagt, ne? Ne?
Ne?
So, ja. Raus, ne? So eine Erhaschung von Bestätigung
möchte ja,
man
genau. dann
haben. Ne? Man möchte irgendwie eine Reaktion hervorrufen beim Gegenüber, ne? Diese Kanadier.
Vielleicht schneiden wir jetzt das raus. Wir wollen es ja uns hier nicht mit unserer halben Zielgruppe.
Oder? Entschuldigung, das war kein Bashing. Ich habe nur versucht, es auf den deutschen Sprachgebrauch umzumünzen. Und da ist mir jetzt gerade die Formulierung unserer ostdeutschen Mitbürger eingefallen.
Da ist dir gerade das Vorurteil gegenüber unseren ostdeutschen Mitbürgern eingefallen. Sehr gut.
Ja, ich habe das jetzt einfach, vielleicht gibt es ja im süddeutschen Raum auch so eine Gepflogenheit, die kenne ich jetzt persönlich nicht. Ich habe ja in Magdeburg studiert, von daher ist mir diese Sprache eben geläufiger oder dieser Akzent oder dieser Dialekt, wie man es mal auch bezeichnen möchte.
Fremdsprache.
Ja, wir hatten in der ersten Vorlesung, wollten wir eigentlich reingehen und fragen, ob das der Vorkurs für Ostdeutsch ist. Haben wir uns aber, danach mal verkniffen. Du, wenn du das erste Mal in der Übung sitzt, ne, und der Dozent guckt dich an und sagt, hör mal einen Polylux rein, da bist du auch einfach verloren.
Polylux?
Ja, ja. Das ist, hier hieß das ja Overhead-Projektor oder Tageslichtprojektor. Ne? Du musst schon so ein paar Geflogenheiten, muss man auch erstmal kennenlernen. Da muss man sich auch mal bitte in meine Position dann hineinversetzen. Das sollte kein Bashing sein. Ich möchte mich jetzt präventiv bei allen entschuldigen, die das als dieses empfunden haben.
Nein, aber unsere Hörer sollen uns ja auch persönlich kennenlernen. Und das ist doch gut, wenn sie mal Jans wirklich seine wirkliche Persönlichkeit hier richtig dann mitbekommen.
Die wenigsten werden es glauben, aber ich habe eine akademische Laufbahn durchlebt.
Das werden wirklich die wenigsten glauben.
Kennengelernt haben unsere Hörer ihn ja schon beim letzten Mal, als er Singles zum Selbstmord geraten hat.
Mit einem Augenzwinkern. Mit einem Augenzwinkern.
In den Selbstmord getrieben.
Weißt du, Jakob, das finde ich auch wieder, das ist sehr plakativ, weil du unseren Zuhörern jetzt nicht mal mehr den Intellekt zugestehst, dass sie diese Ironie mitbekommen, ohne dass man, wie heutzutage eigentlich nur noch möglich, mit irgendwelchen Zwinker-Smileys per WhatsApp die eigentliche Intention der Aussage bekräftigen muss. Ich glaube, das wurde schon nicht missverstanden.
Ja, da gebe ich dir recht.
Hoffe ich.
Ich hoffe
so, um nochmal ganz kurz auf den Film zu sprechen zu kommen vielleicht.
Ach so.
Und vielleicht nochmal auf den Vergleich zum Pate. Der Pate galt ja, als Goodfellas in die Kinos kam, als das absolute Nonplusultra, was den Mafia-Film anging. Deswegen waren alle super gespannt, was jetzt Scorseses Drift auf das Thema sein könnte. Der Film hat dann aber qualitativ so überzeugt, auch wenn man den Film gesehen hat, eben klar wurde, dass er sich nicht so richtig mit dem Paten vergleichen ließ, weil der Pate eben auf ganz andere Facetten der in Anführungszeichen Mafia gesetzt hat. Da ging es ja um die romantische, familiäre Sichtweise auf das mafiöse Leben, während Scorsese ja völlig schonungslos die Grausamkeiten zutage fördert. Deswegen sind die Filme auch nicht so richtig vergleichbar. Wobei man sagen muss, dass Goodfellas jetzt dem Paten in nichts nachsteht, was die Qualität angeht.
Grazie.
Ja, Goodfellas ist ja eher so auch die Blaupause für die Sopranos gewesen, ne? Vom Stil her und sag mal von der Intention, einfach diesen kleinen Kern der Mafia zu beschreiben, mit diesen Charakteren, mit diesem Humor, aber auch mit diesem Kontrollverlust, der dann irgendwann einhergeht mit diesem Leben. Das ist ja genau das, was in den Sopranos ja auch exzellent rausgearbeitet wird. Und
das
super
stimmt,
lustig
das
ist stimmt. Ja auch, dass viele Charaktere oder viele Schauspieler der Charaktere aus Goodfellas dann bei Sopranos. Beispielsweise dieser Junge in der Bar, dem noch in Schuss geschossen wird.
I thought I heard someone say something, Spider. I thought it was Henry.
Are you a fucking mumbling, stuttering little fuck, you know that?
Spider, genau. Der spielt ja dann den Tommy bei den Sopranos.
Stimmt.
Wusstet ihr, dass Ray Liotta quasi die Hauptrolle in den Sopranos angeboten wurde und er sie abgelehnt hat?
Oh, krass.
Echt?
Ja, mit der Begründung, er wollte sich halt 2 Jahre lang, das war jetzt zum Start halt 2 Jahre, so festbinden an so eine Rolle und hat es abgelehnt deshalb.
Ach so. Ja, ich habe auch gelesen, dass zuerst Al Pacino die Rolle des Jimmy angeboten worden ist. Und er hat aber abgelehnt, weil er ja sein Gangster-Image irgendwie nicht verfestigen wollte. Und dann ist es ja Robert De Niro geworden. Aber das ist ja vor jedem Film immer so, ne? Der wollte den ersten so. Und im Nachgang sagt man immer, ja, und das hätte man sich gar nicht vorstellen können. Und das war genau die perfekte Besetzung. Kann man in diesem Fall eigentlich auch nur unterschreiben. Also das ist ein fulminant aufspielendes Trio, muss man ganz ehrlich sagen, wo, glaube ich, alle Rollen extrem gut besetzt worden sind und alle wirklich sehr gut performt haben. Vor allen Dingen halt Joe Pesci, ne? Also, glaube seine, seine herausragendste Leistung, obwohl er natürlich den Typus verkörpert, später auch im Casino und so, ne? Aber bei Goodfellas, das war einfach sehr, sehr beeindruckend. Und übrigens für mich auch, ganz ehrlich, von der Qualität des Films mal abgesehen, ein super lustiger Film.
Ja.
Also, ich sag mal, da habe ich mehr gelacht als bei allen Komödien, die ich, glaube ich, gesehen habe zusammen. Das ist halt so geil gemacht, allein dieser Charakter, wie heißt der nochmal, der nachher auch in die Kneipe kommt nach diesem Lufthansa-Coup und seiner Frau diesen Pelz gekauft hat. obwohl ja alle gesagt haben, sie sollen ganz unauffällig damit umgehen.
Johnny Roastbeef.
Nee,
das war Johnny Rose.
Frankie, glaube ich, Frankie hieß der. Warte, ich guck mal schnell nach hier.
Diesen pinken Cadillac.
It's a wedding gift, Jimmy. It's for my mother. It's on her name.
Ja, nee, ja, ich glaube, das war Johnny
genau,
Rose.
Der andere hat auf seiner
ich weiß nicht, wie er im Deutschen hieß. Habt ihr auf Deutsch oder auf Englisch?
Ich habe auf Deutsch natürlich geguckt, ihr kennt mich ja.
Ne? Heißt er dann auch Roastbeef oder heißt er dann Rinderbraten? Oder?
Ich weiß es. Ich habe mir die Mafia-Namen da nicht gemerkt. Aber der andere heißt, glaube ich, Frankie Caprese oder so. Nee, Frankie Carbone. Frankie Carbone heißt er. Und das ist doch auch derselbe Typ, der nachher mit Tommy dann den Stacks umbringt.
Ja, alleine die Namen sind halt so lustig.
Da war Anthony Stabile.
How you doing?
Frankie Carbone. And then there was Mo Black's brother, Fat Andy. And his guys, Frankie the Wop. Freddy No Nose.
Das unterscheidet den Film halt auch total von anderen Mafia-Filmen, dass er halt humorvoll geladen ist.
Der wird
ist.
Ja nachher auch persifliert in dem Film, hier, wie heißt der nochmal, wo dann diese Komödie, auch mit Robert De Niro, diese Mafia-Komödie. Mensch, sag schon, da sagen sie doch, ja, das ist Billy die Nudel.
Reine Nervensache?
Ja, ist das? Ja, genau, ja, genau. Reine Nervensache.
Ah, ja.
Da spielen sie doch oft die Namen an. Naja, auf jeden Fall die Szene nochmal, das ist doch Tommy und dieser Frankie Carbone, der ist doch immer mit unterwegs und dann bringen sie doch diesen Stax um, Samuel Jackson. Und dann kommt doch Tommy rein und sagt, kommt rein und dann sagt Stax doch zu Tommy, ihr habt dir Kaffee mitgebracht? Und er sagt, hey, warum soll ich Kaffee mitbringen? Ich bin doch kein Getränkelieferant.
Keterer.
Ja? Ich bin doch kein Getränkelieferant. Dann sagt er hier so, Frankie, mach Kaffee. Und dann steht Frankie doch, der guckt doch immer so grenzdebil. Steht doch da in der Küche und macht Kaffee und dann knallt er doch Stax ab. Und dann sagt er, was? Und Tommy sagt dann so, ja, dann mach Coffee to go. Und dann will er doch die Kaffeekanne mitnehmen. Und sagt er, Mann, ich hab dich verarscht.
Come on, make that coffee to go, let's go.
Hey, so come over, Joe, I'm money.
What the fuck you doing? It's a joke. Put the fucking pot down. You gotta take the coffee.
Fuck, schön den Kaffee wieder weg. Also das ist halt so die herausragende Qualität im Film, so komödiantisch, die Szenen so lustig zu machen. Also diese ultra krasse Gewalt halt trotzdem in diesem lustigen Kontext erscheinen zu lassen, die war echt genial. Da habe ich sehr viel gelacht.
So, dann kommen wir auch schon zur ersten Kategorie, die beste Szene. Ich habe mir da sehr schwer getan, weil der Film einfach so geladen ist mit super humorvollen oder prägenden Szenen. Alleine schon als Jimmy diesen Typen wirkt, der für die Toupets Werbung macht. Und er sagt, dieses Toupet kann nicht verrutschen. dieser Werbespot vorher.
Wo er immer in den Pool springt und
wo er in den Pool einspringt und dann auftaucht und dann das Toupet nicht verrutscht ist.
Maury's wigs don't come off! Even underwater.
Und dann nimmt ihn Jimmy einmal von hinten in den Vögel und das Toupet rutscht ihm. Und Ray Liotta kann sich dann auch gar nicht mehr einkriegen und haut sich einfach nur weg. Und es so lustig ist, wo ist mein Geld? Und das Toupet hängt ihm so. Also das ist natürlich eine Weltklasse-Szene. Dann richtig geil, als Henry den Nachbarn vermöbelt, der ein bisschen übergriffig geworden ist. War auch eine, als er dann rüber geht und dann der Nachbar noch mit seinen komischen zwei Kumpels da an dem Auto hockt und dann Henry ihn mit dem Revolver eins überzieht.
What do you want, fucko? You want some?
Huh? Oh, hey, Henry! Yeah. What are you doing?
Oh.
fucking mother. If you touch her again, you're dead!
Ja, ich schließe mich an. Super viele geniale Szenen. Ich muss zwei nennen. Eine muss ich nennen, weil sie einfach filmerisch genial ist. Und ich glaube auch prägend für viele Filme, die danach gekommen sind. Ich denke mal nicht, dass es die erste Szene war, die in diesem Stile gedreht worden ist. Aber ich glaube, einer der wenigen Szenen, die in dieser perfekten Vollendung gedreht worden ist. Mir geht es um die Szene, wo Henry und Karen das erste Mal ausgehen und er durch den Lieferanteneingang, durch die Küche bis vorne hin an die vorderste Front der Bühne wandert und ihm da der Tisch noch hingestellt wird und er dann noch das Geld zusteckt und jeden grüßt und alle kennen ihn und so. Das ist ja One Take gedreht, also ohne Schnitt. Finde ich überragend.
3 Minuten ohne Schnitt.
Thank you, sir. All right, I'll see you later. Thanks.
What are you doing? You're leaving your car?
Watch, it's a car for me. It's easier than leaving it out of the garage and waiting. It's a lot quicker that way. You know what I mean? Huh? I like going this way. It's better than waiting in line.
Mega geil, also richtig geile Szene.
Hier können wir jetzt tatsächlich die Brücke schlagen zu unserem vorletzten Podcast The Shining, wo wir über die Steadicam und den revolutionierenden Einsatz der Steadicam gesprochen haben. Das ist ja auch in der Szene, gehe ich von aus zumindest, wieder passiert, dass damit der Steadicam gearbeitet wurde. Die Kamera bewegt sich ja hinter denen, neben denen, vor denen im fliegenden Wechsel und dann wie gesagt ohne, wie es Jan schon gesagt hat, ohne einen einzigen Schnitt und das ist hier halt auch wirklich ganz großartig gefilmt. Deshalb kann ich auch nur zustimmen, dass das eine ganz großartige Szene ist.
Fand ich auch. Und eine Szene will ich noch nennen, wie gesagt, da konnte ich mich nicht so wirklich entscheiden, das war die Szene, als sie Billy Betts da abgestochen haben und in den Kofferraum geschnallt. Da sind sie ja abends dann noch einfach bei der Mutter von Tommy vorbeigefahren und wie die italienische Mama das eben so macht, hat sie darauf bestanden, dass die dann noch zum Essen bleiben und dann sitzen halt alle am Tisch und scherzen und lachen und Henry ist ja ein bisschen überfordert von der Situation und guckt immer so zum Auto und das ist halt für mich auch so eine geniale Szene, weil erstmal finde ich die Mutter sensationell, Tommys Mutter in dem Film, das ist ja glaube ich sogar die Mutter von Martin Scorsese, wenn ich das richtig gelesen habe. Und dass man einfach nach dieser puren Brutalität sich dann erstmal schön an den gedeckten Tisch setzt und dann die Fleischbällchen in sich reinschaufelt und lustig hin und her scherzt. Und dann gibt es ja auch noch diesen sensationellen Monolog von Tommy, als er das Bild beschreibt, was seine Mutter selbst gemalt hat, mit dem Hund und dem Mann drauf.
It's beautiful.
I like this one. One dog goes one way and the other dog goes the other way.
One is going east and the other one is going west. So what?
And this guy's saying, what do you want from me? Guy's got a nice head of white hair. Look how beautiful with the dog. It looks the same.
Looks like somebody we know.
What do you mean without the beard? No, it's him. Oh, it's him. Holy.
Auch mega lustig. Naja, und das ist für mich auch so eine Schlüsselszene, wo man einfach sieht, dass das so zum Alltag dieser Leute gehört hat, diese Gewalttaten und auch dieser Druck. Ich meine, da liegt halt eine Leiche oder wussten ja nicht, dass er noch nicht gestorben ist. Im Kofferraum hätte ja jederzeit auch irgendwie was passieren können oder von der Polizei verfolgt. Die sind da einfach völlig entspannt und essen die Fleischbällchen. Das hat für mich das nochmal super in der Szene auf die Spitze getrieben, wie damit umgegangen worden ist bei den Mafiosi, bei den Mobstern.
Es soll ja alles noch viel krasser gewesen sein als im Film dargestellt, was die Brutalität angeht.
Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ja. Aber auch eine richtig geile und wieder lustig und trotzdem erschreckende Szene zusammen gebaut.
Ja, ich kann da tatsächlich ganz gut anschließen, weil ich habe als meine beste Szene des Films tatsächlich die Eröffnungsszene gewählt. Jan hat ja vorhin schon mal 2-3 Sätze drüber gesagt. Der Film beginnt ja mit dieser wirklich äußerst brutalen Mordszene. Da die drei Hauptfiguren sind im Auto unterwegs, also Henry, Jimmy und Tommy. Und hören dann aus dem Kofferraum Geräusche und da sieht der Zuschauer dann halt in der nächsten Einstellung, dass dann ein blutüberströmter Mann im Kofferraum liegt, der offensichtlich tot sein sollte.
Still alive. No.
Und Tommy sticht dann mit seinem riesigen Messer immer wieder auf ihn an und Jimmy feuert seine Pistole ab. Und aus dem Off hören wir dann Henrys Stimme, die sagt, ja, as far as I can remember, I always wanted to be a gangster. Also im Prinzip das Motto des Films dem Zuschauer mitteilt. Und die Szene als Eröffnungsszene steckt halt irgendwie schon die ganze Spannweite des Films ab. Gangster zu sein, Mitglied der Mafia zu sein, das ist irgendwie die Verwirklichung eines Kindheitstraums für Henry und brutalste Gewalt und ist halt auch ein Vorblick auf die exzessive Gewalt und die Abwesenheit jeglicher Moral, die dann die Protagonisten Verlauf des Films prägt. Und die Szene ist auch optisch einfach großartig, dadurch, dass sie in diesem roten Rücklicht des Autos stehen und irgendwie dann auch greift auch dem Humor des Films irgendwie ein bisschen voraus, zumindest in dem Tommy da dieses riesige Messer aus seinem Jackett zieht. Also,
das er von der Mama mitgenommen hat.
Von der Mama. Du hast ja gerade über die andere Szene gesprochen, die ja dann später im Verlauf des Films kommt, aber dann zeitlich hinter dieser Szene spielt. Er hat ja dieses riesige Messer bei seiner Mutter da an dem Abend dann mitgenommen und auch mit sein Jackett gesteckt. Und das ist einfach eine großartige Szene, weil sie halt, finde ich, schon viel über den Film verrät und viel über die, über die Charaktere aussagt. Und das in einer Szene nur, in zwei Minuten. Und das finde ich halt ganz großartig.
Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber das stimmt wirklich, weil du hast ja eigentlich alle Faktoren, die den Film nachher beschreiben, in dieser Szene. Du hast einmal diese Anfangsviertelstunde, wo dann wirklich beschrieben wird, wie Henry fasziniert einfach in diesen Mafia-Epos einsteigt, völlig mit dieser Bewunderung für diese Leute, die haben feine Zwirne an, die sind angesehen, ja, Paulie hat sich ganz langsam bewegt, aber auch nur, weil er sich für keinen bewegen musste, halt, ne, diese Faszination des Gangster-Daseins, kombiniert aber mit dieser Ernüchterung nachher, dass ihm alles über den Kopf wächst, weil er ja schon sehr verschreckt ist von dieser Szene. Also er steht ja daneben, ne? Jimmy macht ja ordentlich mit und tritt nochmal drauf und schießt nochmal 8-mal in den Brustkorb. Und er steht ja sehr befremdlich daneben. Da sieht man halt auch schon, dass er dann eben damit nicht mehr so ganz klarkommt, wie es abläuft. Und das hast du alles komprimiert in der Szene, da hast du auf jeden Fall recht. Und ich habe auch gelesen, dass Scorsese eigentlich wollte, dass er, glaube ich, 7-mal zusticht. Und das Testpublikum ist dann irgendwie teilweise nach den ersten 10 Minuten schon aus dem Kino gelaufen, weil er das einfach total verstört hat. Und dann wurde das auf, glaube ich, 4- oder 3-mal Zustechen zurückgeschnitten, dann in der finalen Version. Ja. Sehr gute Szene. Kann ich mich nur anschließen.
Auch richtig geil in der Eröffnungsszene ist das Standbild, was ja dann auch typisch geworden ist für die Scorsese-Filme, dass er eben mit diesen Standbildern gearbeitet hat. Und dann die Erklärung aus dem Off von den Protagonisten, das ist halt auch ein richtig, richtig geiler Effekt.
Die Standbilder werden ja oft eingesetzt. Die werden ja meistens immer eingesetzt, wenn Henry so ein prägendes Ereignis erlebt. Ne? Wenn der Vater ihn zum Beispiel mit dem Gürtel schlägt und er das erste Mal, oder wahrscheinlich das erste Mal, aber so sinnbildlich mit der Gewalt im Elternhaus konfrontiert ist. Dann zum Beispiel auch, als er das erste Mal aus dem Prozess rauskommt und die ganze Mafia-Bagage vorne wartet und sie ihn dann so in den Arm schließen und sagen, jetzt bist du zum Mann geworden. Da hat er so dieses familiäre, ne, diese Aufnahme in die neue Familie so zelebriert. Das war auch so ein Standbild. Und das zieht sich ja durch, dass Scorsese diese Standbilder extrem nutzt, um dann zu versinnbildlichen, dass da wirklich irgendwas Prägendes in Henrys Geschichte stattgefunden hat.
So, dann kommen wir jetzt auch zur nächsten Kategorie. Bestes Zitat oder witzigster Spruch, je nachdem. Da gibt es natürlich in dem Film auch quasi ein unerschöpfliches Potpourri an Möglichkeiten, aus dem man schöpfen kann. Ich fand am lustigsten, in Anführungszeichen am lustigsten, weil es so eine grausame Szene ist, aber eben auch diesen Kontrast dieses Films halt zeigt. Und zwar kurz nachdem Paulie, oh Gott, heißt der Paulie, Joe Pesci? Nee, Tommy. Kurz nachdem Tommy auf Spider schießt und ihn wie in so einer Anfall von Raserei totschießt beim Pokerspiel.
Das zweite Mal?
Genau. Dreht halt De Niro durch und beschimpft ihn, ob er denn durchgedreht ist. Und Joe Pesci sagt, ja, was soll ich machen? Ich bin halt ein guter Schütze. Und Robert De Niro sagt, wie auf die Distanz hätte jeder getroffen. Wovon redest du? Das fand ich in der Situation super komisch. Aber letztendlich habe ich mich entschieden für das absolute Klassiker-Zitat.
What do you mean funny? Funny how? How am I funny?
Just, you know how you tell the story. What?
No, no, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny.
Und das war halt auch so eine improvisierte Szene, die Scorsese dann später erst ins Drehbuch geschrieben hat. Und Joe Pesci hat gesagt, ja, die Szene, das hat er selber mal erlebt, als er als Kellner gearbeitet hat. Halt mega geil. Und es zeigt halt auch diese Ambivalenz und dass du dir halt nie sicher sein kannst bei dieser Figur von Tommy. Ob der jetzt eben Spaß macht oder ob es in der nächsten Sekunde in blanke Gewalt umschlägt.
Genau, da kann ich gleich einsteigen, weil das auch mein liebstes Zitat ist, deshalb brauche ich mich dann nachher nicht wiederholen. Das Besondere an dieser, durch dieses, oder wie Joe Pesci das dann sagt, und an dieser Szene ist ja, dass man für einen kurzen und äußerst spannenden Moment ja irgendwie, scheint ja alles möglich zu sein, dass Joe Pesci jetzt Henry eine reinhaut, ihn erschießt. Mhm. Das könnte man ja in dieser Szene ihm alles zutrauen und bis sich dann alles wieder in Gelächter auflöst. Und ja, deshalb ist das auch mein Zitat dieses Films, das ich da gewählt habe. Was glaube ich nicht ganz richtig ist, dass Manny Scorsese das nachträglich ins Drehbuch reingeschrieben hat. Er hat es gar nicht ins Drehbuch geschrieben, sondern da wussten wirklich nur Joe Pesci und Ray Liotta.
Stimmt.
Exakt. Quasi davon, dass sich so dieses Spannungsverhältnis dann in dieser Szene so entsteht und er wollte halt die Reaktion der anderen Schauspieler, die einfach davon nichts wussten und für die das dann genauso überraschend war wie für den Zuschauer, okay. Wollte er da einfangen und ja, das ist, und es ist halt auch wieder, wie es ganz oft in dem Film ist, dass es diese ständige latente Gewalt gibt in diesem Milieu, dass da kann von einer Sekunde auf die andere kann das vom fröhlichsten Gelächter in pure Gewalt umkippen und man kann sich halt und auch innerhalb halt dieser Bande kann man sich halt nie wirklich sicher sein, dass man dass einem der andere noch wohlgesonnen ist. Das deutet sich da, ist ja doch relativ am Anfang des Films alles nur an, aber das läuft ja dann am Ende komplett darauf hinaus, dass keiner kann sich von dem anderen sicher sein, dadurch, dass Robert De Niro dann zum Schluss alle Komplizen von dem großen Coup umbringt und Henry dann seine Komplizen verrät, das kulminiert ja alles dann darin, dass halt diese Mafia-Freundschaft, die hochgelobte, ne, wir sind die besten Freunde, wir gehen durch dick und dünn, dass das eigentlich wirklich nur Fassade ist und am Ende halt jeder Nächste ist. Und das wird halt in dieser Szene schon wunderbar angedeutet. Und dadurch, dass das wirklich nur improvisiert war, dann finde ich so doppelt großartig, dass es dann da wieder der Bogen zum Schluss schon geschlagen wird und das alles schon vorausdeutet. Also eine großartige Szene mit einem großartigen Zitat. Deshalb habe auch ich das als mein bestes Zitat des Films gewählt.
Weil du das Gelächter angesprochen hast. Also Ray Liotta lacht ja auch so, das ist ja kein fröhliches Lachen, das ist so ein überzeichnetes, lache jetzt so aggressiv, um die Situation möglichst irgendwie, um die Fröhlichkeit, dass es auch niemand auch nur den leisesten Zweifel hegt, dass ich irgendwie ängstlich bin, lacht er so krass überzeichnet.
Das würde ich eher jetzt akzeptieren, weil aggressives Lachen stelle ich mir irgendwie anders vor, ne? Aber das ist mir auch aufgefallen, dass er also so total überzeichnet lacht. Ist schon irgendwie komisch. Beim ersten Mal dachte ich irgendwie, Tommy hat ihn schon ins Knie geschossen. aber es war dann wirklich nur das Lachen. Nee, coole Szene und ich habe das auch gelesen, dass Joe Pesci das selbst als Kellner erlebt hat und auch wirklich auch im Kontext einer Diskussion zwischen Mafiosis. Mhm. Ja. Also wirklich.
Er war quasi der Spider.
Aus dem realen Leben. ja, genau, er war der Spider, ja. Ja, ich kann mich kurz fassen. Ich hatte das natürlich auch auf dem Schirm, aber ich bin irgendwie diesmal nicht so auf Richtung bestes Zitat, sondern witzigster Spruch. Weil der Film halt so lustig ist, aus meiner Sicht, und habe mich da entschieden für die Szene, die ich am Anfang schon beschrieben habe. Ich konnte einfach nicht aus meiner Haut. Ich fand die so lustig, ich musste sofort damit rausrücken. Und das war wirklich die Szene, wo der Frankie die Kaffee, Kanne mitnehmen will, weil er so doof ist. Und Joe Pesci ihn anrannt, dass er den scheiß Kaffee stehen lassen muss. Das war mein lustigstes Zitat, mein lustigster Spruch.
Ja, ist auch sehr lustig. So, dann kommen wir jetzt auch schon zum besten Schauspieler.
Oder beste Schauspielerin.
Oder beste Schauspielerin, vollkommen richtig. Ich habe Joe Pesci genommen, weil es in dem Film, obwohl so viele geile Schauspieler und eigentlich gibt es keinen in dem Film, der jetzt irgendwie eine schlechte schauspielerische Leistung erbracht hätte, aber Joe Pesci ist einfach flawless, wie man auf Englisch sagt. Man hat nie den Eindruck, als würde er schauspielern. Wirkt so, als würde er die Person sein.
I said, all right, I'll tell you something. Go fuck your mother. Bing,
pow, boom. Der wirkt so, als wäre er die Figur. Für mich Joe Pesci, bester Schauspieler. Mit Abstand.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Überragend, hatte ich am Anfang auch schon erwähnt, mit großer Deutlichkeit, Joe Pesci. Ich meine, Scorsese war großer Freund vom Method Acting, deswegen hat er ja auch immer die Berater da am Set gehabt und zum Beispiel Robert De Niro hat gefühlt irgendwie fünfmal am Tag mit jemandem telefoniert, der seine Hauptfigur gut kannte und hat sich wirklich da reingearbeitet, wie ist der gegangen, wie hat er seinen Ketchup auf dem Teller gemacht und alle Kleinheiten und Feinheiten studiert. Also auch super Leistung, aber Joe Pesci war eindeutig der Star für mich in dem Film. Was ja auch lustig war, du hast es am Anfang erwähnt gehabt mit dem Basti, dass die anderen Schauspieler nicht eingeweiht waren. Dieses Stilmittel hat Martin Scorsese auch in einigen Szenen angewandt, wo er dann einem Schauspieler gesagt hat, hier wandel mal ein bisschen das Drehbuch ab. Also spreche ja nicht jetzt genau nach dem Skript, weil er da die Irritation des anderen in der Szene nutzen wollte, damit es authentischer wird. Die eine Szene, die mir dazu einfällt, ist, als der Barbesitzer zu Pauli geht und ihn bittet, ihm Tommy vom Hals zu halten. Weil er ja da durchgedreht ist, weil er seine Rechnung nicht bezahlen wollte. Und da war zum Beispiel die Szene so gestrickt, dass der Barbesitzer, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, also Restaurantbesitzer, der hat dann anderen Text gesprochen, als er eigentlich im Skript und Pauli musste dann, also der Darsteller Paul Savini musste dann improvisieren. Und das hat Martin Scorsese in einigen Szenen angewandt, um einfach da mehr Spannung reinzukriegen in die Szenen. Und ich finde, das hat auch gut gewirkt.
So weil, ein Fuchs.
Ja, Authentizität ist ja da wirklich Programm in dem Film. Eine Bemerkung noch, einige, also diese ganzen Mobster-Nebendarsteller, das sind auch alles so Kriminelle gewesen, ne? Das waren keine Profischauspieler, sondern das waren Laienschauspieler aus diesem Milieu. Das hat, glaube ich, auch nochmal da so zugetragen, dass das alles so authentisch wirkt.
Johnny die Nase.
Johnny. Billy die Nudel.
Johnny Pasta. Ja, auch wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist, ich habe mich auch für Joe Pesci entschieden, der ist ja irgendwie so die Überspitzung aller anderen Figuren, verhält sich ja absolut spontan und jetzt setzt jeden Gewaltimpuls sofort um und gleichzeitig haftet dem ja immer irgendwie auch Infantiles an, irgendwie, dass er...
Johnny Infantino.
Ja. Und das bringt irgendwie Joe Pesci da wirklich perfekt rüber und ich könnte mir, auch wenn es ein bisschen abgehangen klingt jetzt wieder, ich könnte mir keinen vorstellen, der das irgendwie besser spielen könnte und ja...
Was ist denn am besten gealtert an Goodfellas? Für mich Robert De Niro und Joe Pesci als Mafia-Duo. Die haben sich ja, das hat ja so gut funktioniert mit den beiden und das ist so ein Kultduo geworden. Man könnte sagen, fast wie Bud Spencer und Terence Hill des Mafia-Films. Also die haben ja dann noch... Casino zusammen gemacht, wo quasi beide mehr oder weniger die gleichen Figuren gespielt haben oder ähnlich gezeichnete Figuren gespielt haben. Bronx Tale, es war einmal in Amerika, waren auch die beiden zusammen. Und dann schließt sich jetzt...
Zwei Nasen tanken super.
Und The Irishman, jetzt auf den es auf Netflix erschienen ist, sind ja auch beide wieder vereint. Dieses Mal dann auch mit Al Pacino. Also die beiden zusammen im Mafia-Kontext funktioniert sehr, sehr gut, wie wohl kein anderes Duo, das auch nur annähernd sein könnte. Also
und jemals Robert De Niro und jemals ja. leben wird.
Jemals leben wird.
Ja, was ist für mich am besten gealtert? Also zum Ersten auf jeden Fall die Storyline, also wie ich diese Mafia-Konstellation darstelle, also genau diese Gratwanderung zwischen Gewalt und Humor, zwischen wir sind alle irgendwie die coolste Gang, die Goodfellas, und trotzdem diese Ambivalenz, jeder kann dir lächelnd das Messer in den Rücken rammen. Das ist, heute würde das genauso dargestellt werden, dieser Mafia-Film, 1:1, definitiv. Und das Gute ist auch, dass die Mafia natürlich nicht über Handys kommuniziert. Das heißt, dieser Fakt, dass es keine Handys gab damals und heute Handys gibt, den kannst du auch schon ausblenden. Also die werden heute immer noch, vielleicht Telefonzelle ist schwierig, aber die würden auch alle sich irgendwo treffen und an der Tür klopfen. Und von daher kannst du das, glaube ich, jetzt 30 Jahre später genauso nochmal drehen. Plus, und das ist für mich eben auch am besten gealtert, die Sprache. Ja, also dieses Fuck die ganze Zeit, 200 Mal, diese Ausdrucksweise, die da stattfindet, das ist auch, das würdest du heute genauso wiederfinden in Mafia-Filmen. Definitiv. Für mich also.
What's the matter with you?
Das Ganze drum und dran, das kannst du heute in die Neuzeit transferieren. Natürlich ist das klar, weil es ja auch aus der Historie damals gespielt hat. Aber ich glaube auch unter den Gesichtspunkten, dass man jetzt eine modernere Version zeichnen würde, gibt es da eigentlich wenig, was sich da ändern würde.
Das stimmt. Punkt.
Was? Für mich am besten gealtert ist tatsächlich der Soundtrack. Ich finde, die Musik fängt perfekt die Stimmung des Films ein. Scorsese benutzt da Evergreens aus 3 Jahrzehnten, die irgendwie nicht nur Hintergrundmusik sind, sondern das Lebensgefühl der Protagonisten zur Authentizität des Films. Und was ich nicht wusste, was mir erst in der Recherche, was ich erst da gelesen habe oder aufgefallen ist, dass er auch zur zeitlichen Orientierung dient. Nämlich die Songs sind jeweils aus dem Jahr, in dem der Film gerade spielt. Was ja irgendwie, was jetzt vielleicht jetzt für den geneigten Zuschauer heute jetzt, naja, ich weiß nicht, ob jemand weiß, dass Then He Kissed Me von den Crystals aus dem Jahr 1963 ist, in der Copacabana-Szene. Aber es ist halt ein grandioses Stilmittel, was ich so auch, was mir so zumindest bewusst noch nie beim anderen Film aufgefallen ist. Und naja, und wenn ich jetzt nochmal einen Titel aus dem Soundtrack nochmal erwähnen müsste oder dürfte, wäre das hier Layla. Das ist so großartig, das ist, der läuft als Instrumentalversion, der Song im Hintergrund, als sie die ganzen Leichen finden, die Robert De Niro da von den Leuten aus vom Lufthansa-Club, die er umgebracht hat, läuft er die ganze Zeit dann im Hintergrund, und es spiegelt halt so irgendwie wieder so, oder ist so, so der Kontrast zwischen diesen, ne, du siehst da die beiden hier, den Roastbeef, Jimmy Roastbeef oder wie er heißt, mit seiner Frau im Auto, und im Vordergrund oder im Hintergrund läuft dieses Layla, und dann siehst du den im Kühltransporter und ganz, wirklich ganz leise, da musste ich sogar nochmal, ich habe mir die Szene dann nochmal angeguckt, ganz leise, wirklich ganz, ganz leise läuft er sogar noch im Hintergrund, als Jimmy erfährt, dass Tommy tot ist im Telefon. Selbst da läuft er noch ganz leise im Hintergrund. Das ist wirklich einfach wieder dieser Kontrast zwischen diesem fröhlichen Song und diesen brutalen Bildern.
I wasn't asking for anything, and besides, Jimmy was making nice money with me through my Pittsburgh connections. Still, months after the robbery, they were finding bodies all over. When they found Carbone in the meat truck, he was frozen so stiff it took them 2 days to thaw him out for the autopsy.
Ganz großartig, und ja, deshalb habe ich mich für den Soundtrack entschieden als das, was am besten gealtert ist. Weil ich glaube, diese Lieder werden auch noch in 100 Jahren perfekt zu der jeweiligen Zeit passen.
Der Film hat ja sonst auch gar keine eigene Filmmusik. Es sind tatsächlich alles Popkulturstücke, die da aufgearbeitet sind.
Und Martin Scorsese muss richtig abdrücken. Selbst wenn die Dinger nur 20 oder 30 Sekunden gelaufen sind, musst du für den ganzen Song halt bezahlen. Ne? Was wahrscheinlich logisch ist, aber ich glaube, ich habe mal gelesen, der hat richtig Kohle für den Soundtrack halt gelassen. Das war richtig teuer. Rolling Stones.
Oh ja, Rolling Stones. War schon dieses Jimmy das Shelter ist ja auch großartig eingesetzt, als er als Henry Pauli noch verspricht,
ja, ein großartiger okay, Song.
Nichts mit Drogen machen, ja, ja, kein Problem. In der nächsten Szene sieht man, wie er da das Kokain streckt. Und dazu dann Jimmy Shelter von den Rolling Stones im Hintergrund, auch ganz großartig.
So, was ist am schlechtesten gealtert am Film? Also, habe ich mir sehr schwer getan. Ich hatte zwischendurch mir irgendwie durchgerungen, irgendwie vielleicht die Frisuren der Frauen zu nehmen. Wobei das auch schwachsinnig ist, weil das einfach zeitdokumentarisch die Mode der Zeit war. Insofern, für mich ist nichts an diesem Film schlecht gealtert.
Ja, gebe ich dir recht, ich habe mich auch schwer getan. Aber eine Sache ist mir doch aufgefallen, wir hatten es vorher schon angesprochen, diese eingefrorenen Szenen.
Die Standbilder,
ja. Das ist für mich halt echt oldschool. Ich glaube, das macht man heute nicht mehr. Vielleicht ist das ein Stilmittel, was man irgendwie retromäßig wieder aus der Schublade zieht, aber so dieses, weißt du, so wie früher der Junge, der dann das Fußballturnier doch noch gewonnen hat und dann von allen so in die Luft gehoben wird und dann gibt es dieses Standbild und dann kommt der Abspann. Das ist, glaube ich, echt irgendwie so mittlerweile nicht mehr up to date. Das macht man nicht mehr und das ist für mich so ein bisschen hängen geblieben, als wenn ich mir was aussuchen muss von dem Film. Am schlechtesten gealtert sind für mich diese Standbilder. So exzessiv nutzen.
Das ist halt ein Stilmittel des Regisseurs und weiß nicht, würde ich mich jetzt auch nicht dran stören, aber vermutlich wird es ein anderer Regisseur einfach nicht machen, weil das einfach so mit Martin Scorsese verbunden ist. Und
übrigens, weil du das angesprochen hast, also dass das kaum zitiert wurde, also manchmal ist es ja so, dass ein Regisseur ein bestimmtes Stilmittel hat und ein anderer Regisseur, der diesem Regisseur wiederum Tribut zollen möchte, übernimmt dieses Stilmittel, um eben darauf zu referenzieren, dass er diesen Regisseur besonders toll findet. Und das habe ich, da gebe ich dir recht. Das habe ich, fällt mir jetzt, glaube ich, kein Beispiel ein, wo das so zitiert wurde. Aber interessanterweise hat Martin Scorsese in Goodfellas ein supergeile Referenz drin, und zwar auf Steven Spielberg, nämlich diesen Dolly-Zoom. Der Dolly-Zoom ist die Sequenz, dass die Kamera ranzoomt und sich gleichzeitig vom Objekt entfernt. Und das erweckt den Eindruck, dass das Objekt quasi feststeht und der Hintergrund sich entfernt. Das kommt in Der weiße Hai vor, als Brody am Strand sitzt und dann plötzlich dieser Haiangriff kommt und dann hast du diesen Schock, der dann, den er erlebt, wird mit diesem Dolly-Zoom quasi symbolisiert. Und das hat Scorsese eingebracht in der Szene, als Jimmy Henry sagt, dass er für ihn nach Florida gehen soll, also auch quasi wie so ein Jäger, der sich der Beute nähert, weil er ihn ja dann auch im Prinzip umbringen lassen will. Da nutzt er diesen Dolly-Zoom, um zu symbolisieren, dass, also zum einen auf Spielberg zu referenzieren und zum anderen, dass eben Henry in großer Gefahr ist.
Ist das jetzt gut oder schlecht gealtert? Ich mache noch Spaß.
Mille grazie.
Ninja.
Scusi.
Ja, am schlechtesten gealtert. Ich habe mich auch tatsächlich schwer getan, zu sagen, was an dem Film konkret jetzt am schlechtesten gealtert ist. Deshalb bewege ich mich hier ein bisschen in der Peripherie des Films. Und für mich am schlechtesten gealtert ist die Oscarverleihung 1991.
Sehr gut.
Das Goodfellas da in der Kategorie bester Film gegen Der mit dem Wolf-Tanz verloren hat, ist irgendwie, zumindest aus meiner Sicht rückblickend, schon eine Unverschämtheit. Ne? Klar, Der mit dem Wolf-Tanz, hat wunderschöne Szenen und ist aber irgendwie auch belanglos. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wer sich den heute jetzt, du hast vorhin davon gesprochen, ja, wenn du beim Durchseppen bei Goodfellas hängen oder siehst, dann bleibst du dabei hängen und guckst dir das an, egal wo du einsteigst. Ich möchte den sehen, der das bei Der mit dem Wolf-Tanz macht. Ich glaube, deshalb läuft Goodfellas auch 10-mal so oft im Fernsehen, als Der mit dem Wolf tanzt. Ne? Und dagegen Goodfellas irgendwie für mich ein Meisterwerk und zumindest in der Debatte für den besten Film der 1990er Jahre. Und das der Film da gegen Der mit dem Wolftanz verloren hat, ja, kann man aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehen. Und perfekt macht der dann die Farce, dass dann auch noch Martin Scorsese eben in der Kategorie beste Regie gegen Kevin Costner verliert. Naja, also. Deshalb ist ja, da kann das ich mich für mich am schlechtesten gealtert. Das ist jetzt, ich habe ja angedeutet, nur in der Peripherie des Films, aber irgendwie, das ist rückblickend. Und ich habe aber auch noch eine Honorable Mention, das ist nämlich die Karriere von Ray Liotta. Ich würde sagen, in 9 von 10 Fällen, wenn man in so einem ikonischen Film die Hauptrolle spielt, dass man sich da anschließend keine Sorgen mehr um seine Karriere machen muss. Aber irgendwie bei Ray Liotta, der ja, kann man glaube ich nicht sagen, dass der ein schlechter Schauspieler ist. Aber ich weiß nicht, wer sich oder wer jetzt irgendwie noch einen Film im Kopf hat, der auch nur annähernd, so ein Standing oder so eine, so auch nur annähernd den Erfolg in seiner Karriere widerspiegelt wie Goodfellas. Und ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass er dann hinterher auch in Sopranos die Hauptrolle abgelehnt hat. Es ist ja dann nicht mehr viel von ihm gekommen. Und das ist rückblickend, finde ich das dann schon irgendwie überraschend. Er sieht gut aus, ist ein guter Schauspieler, aber ist nichts mehr gekommen danach
wirklich. Hast du völlig recht.
Er spielt in Marriage Stories den Anwalt, ist mir aufgefallen.
Okay. Stimmt, auch eine geile Rolle.
Überragender Film, überragender Film. Und ich habe den gesehen und wie gesagt, da müssten wir eigentlich auch mal einen Podcast aufnehmen. Weil ich liebe den Film.
Das ist krass.
Und dann kommt er auf einmal zu diesem Anwalt und dann denke ich so, den kenne ich doch. Wer ist denn das? Warum kommt der mir so bekannt vor? Und dann musste ich den googeln, bis ich den erkannt habe, dass es Ray Liotta ist.
Aber ich hoffe, ich habe euch von keinem auf die Füße getreten mit meinem Der mit dem Wolf tanzt Einschätzung.
Nee, das fand ich sehr gut.
Ja.
Und das können wir jetzt wieder aufnehmen. Basti, stimme ich dir vollends zu, fand ich auch sehr gut, dass du dir trotz dessen, dass du nichts am Film erstmal gefunden hast, kreativ Gedanken gemacht hast und trotzdem was zur Kategorie beigetragen hast, nicht so wie Jakob. Deswegen fand ich das super.
Ich wollte noch kurz ergänzen, weil du die Oscar-Verleihung angesprochen hast. Wie geil war die Dankesrede von Joe Pesci?
Joe Pesci in Goodfellas.
Well, it's my privilege, thank you.
Das war seine ganze Dankesrede. Also ein überragender Kerl, wirklich ein legendärer, ist nicht nur im Film richtig geil, sondern auch privat. So, dann sind wir auch durch mit den Kategorien und es zeichnet sich ein relativ klares Bild bezüglich unserer Wertschätzung für dieses Meisterwerk der Filmgeschichte. Und in diesem Sinne kommen wir jetzt auch zum Kinotheken-Faktor. Mir ist nicht mal was eingefallen, was schlecht gealtert ist am Film. Also deswegen 9 von 10 Punkten. Vielleicht gibt es ja noch irgendwann mal einen besseren Film.
Sehr gut. Ich mache weiter und mache es kurz. Von mir volle 10 Punkte. 10 von 10 Punkten. Ganz klar. Der beste Mafia-Film für mich. Auch wenn ich ein Ranking der besten Mafia-Filme machen würde, hier im Podcast als Special, wäre für mich Goodfellas ganz klar auf Platz 1. Und deswegen absolut verdiente 10 von 10 Punkten. Und auch wenn da nochmal ein Film kommt, den ich besser finde, dann gibt er auch 10 von 10 Punkte. Aber das ist einfach ein perfekter Film. Deswegen 10 von 10.
Ja, ich glaube, ich habe es auch schon im Podcast bisher angedeutet. Ich bin riesiger Fan dieses Films. Ich finde halt das Faszinierende auch, dass er zeigt dieses Mafia-Leben von innen heraus fast schon wie eine Dokumentation. Es ist ja nicht so, dass es jetzt so die Handlung an sich so, dass es so, naja, es ist ja irgendwie eher so eine Beschreibung von innen heraus dieses Mafia-Lebens. Es ist am Anfang so dieses, wie Henry dieses Lebensgefühl unglaublich fasziniert und wie es dann im weiteren Verlauf des Films dann quasi diese Fassade bröckelt und das entlarvt das Ganze, dass das eigentlich alles verlogen ist. Und ein großartiger Film, großartige Schauspieler, großartige Kameraarbeit, der Soundtrack hatte ich auch schon erwähnt, einfach zeitloses und wunderbar und am Ende von mir, ich gebe auch 9 von 10 Kinothekenpunkten.
Ja, gebe ich dir recht. Die Handlung ist ja eigentlich völlig belanglos, also völlig egal, austauschbar, da hätte ja irgendwas kommen können. Es geht wirklich um dieses Lebensgefühl, um diese Milieustudie und um die Charaktere und das ist halt für mich so faszinierend, deswegen auch von mir 10 von 10 Punkten, weil trotzdem diese, was sind das, 3 Stunden oder zwei Stunden 45?
Vergehen wie im Flug.
Wie im Flug, obwohl du fast keine Story hast. Mhm. Also du hast natürlich eine Story, aber das ist ja nicht, dass sie mega spannend ist.
Klar, du hättest halt einen Film über den Lufthansa-Coup drehen können, aber...
Völlig egal gewesen, deswegen ist der halt so geil.
Man zeigt ja diesen Lufthansa-Coup nicht mal.
Nee.
Also man hat ja
nur angedeutet, dass
da irgendwie
Flughafengebäude
gehen. Kannst du das ausrechnen, Jakob? Entschuldigung, das ist jetzt einfach der Running Gags, tut mir leid.
Dann haben wir 2x9 und 1x10 Punkte. Abgerundet landen wir dann bei 9 von 10 Kinothekenpunkten. Ich denke, das ist eine faire Bewertung für einen absoluten Weltklasse-großartigen Film. Und dem gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Doch, den Faktencheck.
Den Faktencheck.
Nee, ich habe tatsächlich nicht viel. Ich habe zwischendurch kurz geguckt, Einspielergebnis weltweit ließ sich nicht ermitteln. Wir hatten ja die irgendwie, was waren es, 46 Millionen in den USA. Mhm. Weltweit habe ich nichts gefunden. Das andere war, dass die Szene mit dem Funny, dass das so erst spät ins Drehbuch geschrieben wurde, haben wir ja vorhin schon korrigiert. Was anderes habe ich tatsächlich nicht. Man merkt, alle gut vorbereitet. Alle wissen, wovon sie sprechen.
Ja, wir haben Angst vor dir.
Ach so, oder so.
Ja. Wir prüfen einfach die Aussagen im Kopf schon vorher einmal durch.
Sehr gut, sehr löblich.
Bevor wir so es aussprechen. Sein.
Ziel wir muss es sein, Arbeit dass ersparen. Der Faktencheck irgendwann nicht mehr nötig ist.
Genau.
Ja.
Das ist unser Ziel. Dann haben wir mehr Zeit, um die 12 besten Szenen von Jakob
richtig
zu diskutieren.
Dann muss er sich nicht so einschränken.
Kann er raus aus dem Korsett.
So, dann wären wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Hören und wir hoffen, dass, falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, ihr jetzt definitiv Lust habt, das mal nachzuholen. Es lohnt sich wirklich und vielleicht dann auch bei einem köstlichen Glas Chianti.
Classico.
Chianti Classico.
Aus der Toskana, dem Herzen.
Dem Herzen.
Oder aus Rewe.
Dem Herzen der Cosa Nostra. Und wir sagen tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Ciao, bello.